do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Di Gresti und ich freue mich wie immer sehr, euch heute vor euren mobilen Endgeräten, auf euren Kopfhörern, auf euren Lautsprechern, wo auch immer, begrüßen zu dürfen. Und umso mehr freue ich mich natürlich auch einmal mehr, meinen Partner in diesem kleinen, aber feinen Podcast begrüßen zu dürfen. Julius Schubert, einen wunderschönen, guten Frühnachmittag, Mahlzeit wünsche ich dir.
Einen wunderschönen Frühnachmittag an dich zurück. Wie geht's dir?
Ja, doch, soweit ganz, ganz gut. Bin noch nicht hundertprozentig wieder auf dem Damm, aber es geht in die richtige Richtung. Ich bin so gut wie wieder fit, 90% würde ich mal behaupten. Die Vorfreude steigt so langsam aber sicher auf meinen anstehenden USA-Trip. Nächsten Samstag am 25. geht's los. Da wird rübergeflogen nach Columbus, Ohio und von dort aus dann ein paar NBA-Städte abgeklappert, wie ich ja an dieser Stelle auch schon mal erzählt habe. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Und bis dahin steht aber noch viel Arbeit an, viel Vorarbeiten, viel Vorbereiten. Das Übliche, aber im Großen und Ganzen kann und möchte ich mich nicht beschweren. Und selbst, Herr Schubert, wie geht's dir?
Das freut mich. Das freut mich sehr zu hören. Mir geht's wunderbar. Ich kann mich gar nicht beklagen. Viel zu tun aktuell. Vorfreude auf die neue NBA-Saison, hast du ja gerade schon angesprochen. Steigt fleißig am Preseason schauen, versuchen nicht zu überreagieren bei dem ein oder anderen Team und einem oder anderen Spieler. Ja, nee. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Lass uns anfangen.
Lass uns gerne einfach reinstarten. Das hätte ich auch vorgeschlagen. Wir machen kein Vorgeplänkel heute, keine Headlines, sondern gehen direkt rein in das Thema der heutigen Folge. Das ist natürlich, ihr wisst Bescheid, letzte Woche gab es das Western Conference Power Ranking. Diese Woche ist dementsprechend der Osten dran. Und ich muss dem Herrn Schubert mal wieder recht geben. Du hattest letzte Woche gesagt, du vermutest, dass das im Osten einen Tick schwerer werden wird, die Teams durchzuranken. Und ich muss dir jetzt nach dem Ranken recht geben. Ich habe mich tatsächlich schwerer getan im Osten. Ich denke mal, an der Spitze werden wir uns relativ schnell einig sein. Ich denke mal, im Keller werden wir uns relativ schnell einig sein. Aber ich sehe durchaus Potenzial für Meinungsverschiedenheiten, eventuell sogar Diskussionen im Mittelfeld, weil diese, ich sag mal, 4-12 Range im Osten, da kann man, glaube ich, sehr viel hin und her schieben. Und da habe ich auch jetzt bis zuletzt, bis eine halbe Stunde, bevor wir hier loslegen in der Aufnahme, habe ich auch noch hin und her geschoben. Ich habe ein Team kurz vor knapp noch nach oben geschoben, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich es nach oben schieben werde. Ich habe ein Team runtergeschoben, obwohl es mir eigentlich leid tut in der Seele. Also ja, es ist sehr, sehr offen, sehr, sehr mittelmäßig im Großen und Ganzen, muss man leider sagen, aber dementsprechend aber sehr, sehr offen auch. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Diskussionen. Möchtest du noch ein paar allgemeine Gedanken loswerden hier zum Ranking? Und dann würde ich sagen, starte doch gerne einfach mal rein mit deinem Platz 15.
Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, so wie ich das ja letzte Woche schon angesprochen hatte. Das ist mir richtig, richtig schwer gefallen. Die Top 3 waren easy. Die Flop 2, die letzten beiden, waren sehr, sehr einfach. Und eigentlich auch mein Platz 13 war relativ easy. Und wie du ja gerade gesagt hast, zwischen 4 und 12, vor allem bei mir eigentlich 4 und 11, ist sehr, sehr viel möglich. Ich habe die Play-In-Teams super, super nah beieinander und ich denke, wir werden deutlich größere Abweichungen haben bei mehr Teams, als das noch in der Western Conference Ausgabe letzte Woche der Fall war bei den Siegen. Wir haben parallel natürlich auch die Betting Lines offen wie letzte Woche. Wir haben parallel auch die Standings aus der letzten Saison offen und ich bin sehr, sehr gespannt, wo du hier deine Hawks beispielsweise eingeordnet hast, was wir mit den Pacers und Celtics als zwei besondere Teams machen werden, wie wir beide ein Team wie Milwaukee sehen. Die Sixers sind super, super, super schwer einzuschätzen. Ich freue mich. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir. Und dann hätte ich gesagt, starten wir direkt rein mit dem letzten Platz. Ich nehme an, dass wir da beide die Brooklyn Nets haben. Also ich weiß, dass ich die Brooklyn Nets habe. Ich nehme stark an, dass du die Brooklyn Nets ebenso hast. Die Betting Line ist bei 20,5 und bei mir ist es hier ein klares Under, denn ich habe die Brooklyn Nets bei 17 Siegen, was
wow,
9 weniger sind, als sie letzte Saison geholt haben, was vor allem damit zusammenhängt, dass ich nicht glaube, dass die Nets so gut sein werden in der ersten Saisonhälfte, wo man mit einem Dennis Schröder und einem Dorian Finney-Smith und mit einem Cameron Johnson guten Basketball gespielt hat und mehr Siege eigentlich gewonnen hat als Front Office und Management und Ownership, das vielleicht wollten. Die Nets sind deutlich, deutlich schlechter, glaube ich, von ihrer Qualität her, ohne Dennis, ohne Dorian Finney-Smith, ohne Cameron Johnson, stattdessen mit einem Mike Boyle Jr., als sie es letzte Saison waren. Ich glaube, man wird Tanking-mäßig all-in gehen mit all dem Cap-Space und der guten Draft-Class, die wir nächste Saison alle erwarten. Und deswegen sehe ich hier Brooklyn bei 17 Siegen als das insgesamt dahingehend schlechteste Team der gesamten NBA. Utah als 15. im Westen lag bei mir bei 20 Siegen, 62 Niederlagen. Und ich gehe hier von 17 Siegen und 65 Niederlagen für die Brooklyn Nets aus. Aber anhand von deiner Reaktion nehme ich an, dass du denkst, sie gewinnen das eine oder andere Spiel mehr.
Tatsächlich. Ich habe sie nämlich nicht mal auf 15 sogar. Ich habe sie auf 14 nur, weil ich mich auf 15 für die Washington Wizards entschieden habe. Aber ganz, ganz enge Geschichte. Also ich nehme mal an, dass wir die Wizards dann vermutlich relativ gleich sehen. Ich habe den Wizards 19 Siege gegeben und den Nets 20. Also super enge Sache. Ich hätte das hier genauso gut andersrum schieben können. Ich bin vielleicht ein kleines bisschen optimistischer, was die Nets angeht, weil ich mir vorstellen könnte, also ich sag nicht, dass ich davon ausgehe, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die Defense ein kleines bisschen besser wird als letztes Jahr, weil man vielleicht so ein Mini-Bounceback von Nick Claxton bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein getradeter MPJ und ein angry Cam Johnson, nee, nicht Cam Johnson, wie heißt er? Cam Thomas und vor allem Jordy Fernandes an der Seitenlinie schon dieses Team irgendwie noch halbwegs in der Respektierbarkeit halten. Das ist so ein bisschen mein Case, dass ich den Nets am Ende ja auch nur 3 Siege mehr gegeben habe. Also ich denke, die 20 bin ich ja mit dieser Betting over Underline trotzdem noch leicht drunter. Aber dass das, sie haben letztes Jahr 26 Spiele gewonnen, klar, mit einem definitiv besseren Kader, und sie haben ihr Netrating ganz schön krass overperformed. Das war auch wieder eine der Metriken, die ich mir angeguckt habe von der letzten Saison. Sie hätten laut Netrating eigentlich nur 22 Siege holen sollen, was für die Wizards aber übrigens genau gleich gilt. Also die Wizards hätten laut Netrating letztes Jahr halt 14 Siege holen sollen. Und da sind die 19, die ich ihnen jetzt gegeben habe, sind einer mehr, als sie tatsächlich geholt haben letztes Jahr, und 5 mehr, als erwartbar gewesen wäre vom Netrating her. Obwohl die Defense war absolut katastrophal, obwohl sie sogar ein bisschen Shooting-Glück hatten. Also sie haben die drittschlechteste Midrange-Quote zugelassen der Liga und die Dreierquote der Gegner war nur leicht unterdurchschnittlich. Also da war jetzt nicht irgendwie großartiges Shooting-Pech noch mit dabei. Bei den Wizards könnte ich mir halt vorstellen, dass sie wahrscheinlich schon leicht besser geworden sind im Vergleich zu letztem Jahr, weil man jetzt zum einen McCollum und auch Middleton, mal gucken, was wir von dem bekommen jetzt zu Saisonbeginn. Du hast ein bisschen mehr Kompetenz und es ist ja schon davon auszugehen, dass die jungen Spieler sich ein bisschen weiterentwickeln. Saar, Koulibaly, ich bin großer Fan von Rookie Trey Johnson. Trotzdem, wie viel hast du ihnen denn gegeben, den Wizards? Wie viele Siege?
Ich habe den Wizards 22 Siege gegeben. Also, das sind 4, als sie letztes Jahr geholt haben. Die Over-Underline ist bei 21,5. Also da bin ich sehr nah dran. Übrigens habe ich mich überhaupt nicht an der Over-Underline von irgendeinem Team orientiert. Also ich habe mein Ding gemacht und habe jetzt danach die BetMGM-Betting-Line-Seite geöffnet und sehe, dass dann jetzt auch, wenn ich es vorlese, bei jedem Team zum allerersten Mal, also ich habe jetzt hier nicht das aufgemacht und gedacht, ah, na, hier gehe ich 3 mehr, hier gehe ich 3 weniger. Ich habe mir schon versucht, meine eigene Meinung zu bilden. Bei den Wizards, der decken sich meine Gedanken mit dem, was du gerade gesagt hast, dass dahingehend CJ McCollum jetzt da ist, Chris Middleton da ist mit ihrer Veteran Leadership, die Erfahrung reinbringen, die ja auch ein gewisses Maß an Struktur und so Vorbildfunktion reinbringen, die allerdings, glaube ich, nicht die Jungspieler dabei hindern, eine gute Entwicklung zu machen. Ich bin ein großer Fan dieses jungen Kerns und ich glaube, dass die Spieler, die jetzt in ihr zweites Jahr kommen, dass Rookie Trey Johnson, dass die gute Schritte machen und sich gut weiterentwickeln. Und ich habe neulich auch ein sehr positives Wizards-Video gemacht, wo es jetzt nicht zwangsweise um die kommende Saison geht, was sich da spielerisch und sportlich erreichen lässt, aber einfach so grundsätzlich. Man hat in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet, man ist auf einem guten Weg in Sachen Cap Space, in Sachen Assets ansammeln, in Sachen junge Talente zu draften und zu entwickeln. All das, was man da als Fundament gerade aufbaut, versucht zu installieren, das entwickelt sich in eine gute Richtung bei einem Team, was in den letzten Jahren als Lachnummer der NBA sicherlich mit bekannt war. In wie viele Siege sich das jetzt dann ummünzen lässt, ist die andere Frage. Wir müssen uns da nichts vormachen, das sind beides Teams, die Nets und die Wizards, die absolut im Tanking-Mode immer noch sein werden. Also bei keinem dieser beiden Teams ist es jetzt in der super nahen Zukunft absehbar, dass sich das ändert, dass wir die Nets bekommen, irgendwie einen richtigen Big-Time-Free-Agent nächsten Sommer oder übernächsten. Aber das sind einfach, glaube ich, die mit Abstand beiden schlechtesten Teams dieser Conference. Wer da jetzt am Ende mehr oder weniger gewinnt, lässt sich aktuell nicht richtig sagen. Ich glaube, die Wizards sind besser.
Mhm.
Ich glaube, die Nets sind schlechter, aber das sind die beiden schlechtesten Teams. Und ich habe auch eine riesige Lücke dann zu meinem 13. Platz.
Ja, ich habe auch eine ziemlich große Lücke zu Platz 13. Vielleicht bin ich noch ein bisschen zu sehr abgeschreckt von dem historisch schlechten Net-Rating. Also minus 12,7 war halt 2,8 schlechter als das zweitschlechteste Team, was die Pelicans waren letztes Jahr. Schlechteste Offense mit Abstand, drittschlechteste Defense. Ich weiß nicht, also selbst wenn wir davon ausgehen, dass die jungen Spieler sich entwickeln, dass ein bisschen mehr Kompetenz drumherum ist, ich weiß nicht, in wie viel mehr Siege sich das dann tatsächlich am Ende niederschlägt. Aber wie du sagst, da sind wir ja trotzdem, ich bin ein bisschen pessimistischer bei den Wizards und optimistischer bei den Nets. Bei dir ist es andersrum, aber im Großen und Ganzen sind wir uns einig, dass das hier die beiden Kellerkinder sein werden. Und zwar mit Abstand. Auf 13 die Hornets, nehme ich an.
Mhm.
Ich habe ihnen 27 Siege gegeben.
Oh, ich habe ihnen 34 gegeben.
Wow, okay.
Lass mich kurz gucken. Wie immer, die Charlotte Hornets stehen bei 27,5. Okay. Sehr interessant, haben letzte Saison 19 geholt, also da erwarte ich einen krassen Jump, der sich aber einfach dadurch erklären lässt, dass ich denke, dass LaMelo ein kleines Breakout ja haben wird und fitter sein wird, dass Brandon Miller einfach mehr spielen wird. Ich liebe Konknippe und ich glaube, dass die Hornets richtig ansehnlichen Basketball spielen werden und eine ganze Weile auch womöglich im Play-In-Rennen sein werden, weil sie sind da jetzt nicht unendlich weit weg von meinem 10. Platz, aber ich denke, es fehlt dir deutlich leichter, den Case gegen Charlotte zu machen, als für mich den Case für sie zu machen. Von daher, sag, was du zu sagen hast. Ich werde dir nicht groß widersprechen können. Und wenn du mich fragst, ist 34, was ich ihnen zutraue, schon relativ nah auch an ihrem Best Case. Also wenn du jetzt über Best Case und Worst Case redest und realistischen Case, hast du meinetwegen realistischen Case, beim Best Case rechtest du 5 Siege drauf, beim Worst Case 5 Siege weg. So als kleine Faustregel bei den Teams unterscheidet sich das natürlich noch. Wenn ich jetzt überlege, dass dann der Best Case für die Hornets bei mir so bei 39, 40 Siegen liegt, das ist dann schon sehr, sehr utopisch. Also ich gehe hier schon eher von einem positiven Saisonverlauf für sie aus. Realistisch ist es wahrscheinlich einfacher, sie bei 27, 28, 29 Siegen zu sehen, da wo du sie auch hast.
Ich glaube auch an ein Breakout-Jahr von Brandon Miller. Was ich mir sogar vorstellen könnte, dass das gekommen wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte letztes Jahr. Ich bin auch großer Fan von Konknippe, aber der Sprung von 19 Siegen letztes Jahr, und das war genau am Net-Rating, das war jetzt auch nicht irgendwie underperformed oder so, zu 30 plus, der war mir einfach ein bisschen zu krass. Dafür, dass dieses Team ja nicht wirklich, also auf den Guard-Positionen und den Flügelpositionen nicht wirklich besser geworden ist, außer eben diese intrinsische Verbesserung, die sicherlich passieren könnte, und auf den großen Positionen in meinen Augen sogar deutlich schlechter geworden ist. Also die Center-Rotation besteht aus Mason Plumlee und Rookie Ryan Kalkbrenner. Ich denke, die Defense wird eine Katastrophe. Also ich sehe keinen Weg, wie dieses Team selbst Platz 24 im Defensive Rating, was man letztes Jahr hatte, wiederholen kann. Ich glaube, das wird eine Bottom 3 oder zumindest mal Bottom 5 Defense. Und ich vertraue halt einfach LaMelo nicht. So, ich bin da jetzt die letzten 2-3 Jahre immer wieder ins Fettnäpfchen getreten, habe mich da locken lassen, ähnlich wie bei Zion Jahr für Jahr. ich glaube einfach nicht dran, dass LaMelo fit bleibt, dass er 60, 70 Spiele macht. Es tut mir weh und es tut mir leid. Und das habe ich extra nochmal geguckt, weil ich mich gerne reinreden wollte in den optimistischen Case von den Hornets. Man hatte in allen Lineups mit LaMelo auf dem Feld letztes Jahr ein Netrating von minus 3,9. Also selbst wenn er auf dem Feld stand, war das nicht glorreich. Und selbst wenn LaMelo, Miller und Miles Bridges zu dritt gemeinsam auf dem Court standen, was keine wahnsinnig große Sample war, aber trotzdem, dann waren wir bei plus 1,2. Das ist halt so ein 500-Team insgesamt. Und wenn du ein 500-Team bist, wenn deine drei besten Spieler zusammen auf dem Feld stehen, und ich würde sagen, ohne Mark Williams ist wahrscheinlich sogar der Supporting Cast beziehungsweise die Defense um die drei Stars in Anführungszeichen sogar deutlich schlechter als letztes Jahr, dann ja, schaffe ich es einfach nicht, da deutlich, deutlich optimistischer zu sein. Ich habe ihnen einen Sprung jetzt von 8 Siegen zugetraut, was ja auch schon nicht unbemerkenswert ist. Aber für mehr hat es jetzt leider hier in meinem Ansehen nicht gereicht.
Verstehe ich. So, jetzt wird's richtig interessant.
Also ich habe auf 12, also mein Platz 12 war dann schon noch relativ deutlich. Und das sind die Chicago Bulls.
Habe ich auch.
Okay. Ich habe ihnen 36 Siege gegeben.
Ich habe ihnen 37 Siege gegeben. Wir schauen wieder. 32,5 ist die Betting Line. Oh. Und letzte Saison.
Dann sind
waren
wir Bulls. Dann sind wir deutliche Bulls-Optimisten. Wie ist das denn jetzt passiert?
39. Das heißt, wir erwarten, dass sie weniger Siege holen als in der vergangenen Saison.
Ja, weil diese vergangene Saison halt. Ich glaube nicht, dass Gedi dieses ganz krasse Level, das er gegen Ende der vergangenen Saison hatte, halten kann. Vielleicht was Counting Stats angeht, aber ich glaube nicht, was Impact angeht. Man darf nicht vergessen, dass man die vergangene Saison ja auch noch mit Levine begonnen hat, der nicht schlecht gespielt hat vor seinem Trade nach Sacramento. Es ist nicht wirklich viel passiert in der Offseason, was im Grunde Lonzo für Okoro eingetauscht, was sowohl im Vakuum als auch konkret auf dieses Team bezogen ein Downgrade ist. Noah Essenk und Yuki Kawamura, mal gucken, wie groß der Impact sein kann von den beiden. Und vor allem hat er halt Nikola Vucevic A, 73 Spiele gemacht und B, die durch die Bank weg, was jegliche Shooting- oder Effizienzstatistiken angeht, beste Saison seiner Karriere gespielt. Und da setze ich halt einfach nicht drauf, dass sich das nochmal wiederholt bei einem 35-Jährigen. Wie alt ist der gute Mann? Ich guck kurz. Er wird 35, 2 Tage nach der Opening Night. Also es spricht für mich ja halt einfach zu wenig dafür, dass die Bulls entweder gleich gut sind wie letztes Jahr oder sogar besser sind als letztes Jahr. Und deswegen habe ich sie hier knapp schlechter eingeordnet. Aber es sind halt die Bulls. So, die wollen ins Play-In, die werden wahrscheinlich nicht tanken, die werden wahrscheinlich nicht komplett scheiße sein. Und dann wird das wieder irgendwie so eine deutlich bis knapp unter 500-Saison, denke ich mal.
Ja, absolut. Ich denke, wenn wir hier so nah beieinander sind, dann muss ich nicht alles nachplappern, was du gesagt hast. Da sind wir relativ auf einer Wellenlänge. Im Best Case ist das dann irgendwo ein 500-Team, was Heimvorteil im Play-In hat. Im absoluten Worst Case rutscht man da raus und ist dann irgendwo gemeinsam mit den Charlotte Hornets Anfang der 30er vielleicht, wenn alle Stränge reißen. Ich bin ein riesiger Matas Buzelis-Fan. Ich glaube, dass er ein absolutes Breakout haben wird. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in ein paar Jahren diesen Redraft machen, der vergangenen Saison, da über ihn ganz, ganz, ganz weit vorne reden. Ich hoffe, dass die Bulls sehr bald einsehen, dass es eine gute Idee ist, ihm die Schlüssel der Offense in die Hand zu geben. Auch wenn das vielleicht jetzt in der kommenden Saison dann dazu führt, dass man nicht ganz so viele Siege holt. Aber ich glaube, für ihre langfristige Entwicklung ist das auf jeden Fall das Beste. Ansonsten, wie gesagt, muss ich jetzt hier nicht alles nachplappern. Dann können wir sicherlich bei Teams, bei denen wir weiter auseinander sind, dann mehr Worte verlieren. Dann wird's jetzt richtig interessant, wenn es gerade eben noch nicht so richtig interessant war.
Ja.
Wen hast du denn auf 11?
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass hier dann jetzt die erste größere Diskrepanz, also wir hatten ja bei den Hornets schon eine größere Diskrepanz, aber auch die Diskrepanz, was die Platzierung angeht. Ich habe nämlich, obwohl ich versucht habe, in den Optimismus mit einzusteigen, ich habe die Toronto Raptors auf 11.
Okay, ich habe die Toronto Raptors nicht auf 11. Ich habe allerdings meine Plätze 8, 9, 10 und 11 einen Sieg auseinander.
Okay, ich 3. Also ich nehme sogar Platz 7 noch mit rein. Ich habe Platz 7 bis 11 ist jeweils ein Sieg dazwischen. Und ich habe den Raptors 39 gegeben auf Platz 11. Dann könnt ihr ja jetzt ausrechnen, wie die nächsten Plätze bei mir aussehen.
Okay, ich hatte so große Probleme, hier zu entscheiden, welche Teams mehr gewinnen und welche Teams weniger gewinnen, dass ich gesagt habe, die sind bei mir alle ungefähr auf einem Level. Und ich habe sie hier dann halt alle, also ich habe meine Plätze 8 und 9 mit der gleichen Bilanz und die Plätze 10 und 11 mit der gleichen Bilanz. Die Raptors, so viel kann ich schon mal spoilern, sind in dieser Range mit drin. Sie sind allerdings nicht auf meinem 11. Platz. Da habe ich die Boston Celtics mit 40 Siegen.
Das ist jetzt super. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, was wir hier machen und vielleicht auch einfach nichts sagen, weil ich habe die Celtics auf 8, also deutlich drüber, aber halt mit 42, also nur zwei mehr. Ich muss sagen, ich habe sowohl die Celtics als auch das Team, was ich auf 7 habe, dementsprechend mit 43 Siegen, habe ich gegen Ende noch hochgeschoben. Und bei den Celtics, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen von diesem Jason Tatum, er kommt bald zurück, Hype anstecken lassen, weil das halt schon sehr bemerkenswert ist, wie gut er aussieht auf diesen Videos. Ich finde schon.
Ich finde nicht, dass ich das einschätzen kann.
Naja.
Ich weiß nicht, was normal ist, 5 Monate nach so einer Verletzung. Und ich habe auf Twitter auch von Sportärzten gelesen, dass das schon noch im Rahmen des Normalen und Erwartbaren ist.
Ah, okay.
Deswegen weiß ich es nicht. Ich habe auch zu 99% gelesen, das ist crazy, unfassbar, unprecedented. Von Leuten, die genauso wenig Ahnung davon haben wie ich. dass er jetzt so gedankt hat und dass er da solche Workout-Videos postet, das hat es vielleicht so auch noch nicht gegeben, aber ich würde nicht sagen, dass ich weiß, was zu erwarten ist, 5 Monate nach so einer Verletzung bei einem 26-jährigen Spieler. Das sind natürlich erstmal keine schlechten Nachrichten, dass es solche Videos gibt, aber ich habe wirklich versucht, mich jetzt hier nicht leiten zu lassen davon. Aber klar, auf den ersten Blick, du siehst, wie jemand dankt für vorher so einer Verletzung. Das sieht schon sehr gut aus. Aber ich habe da versucht, auch kein Video dazu zu machen. Und nicht irgendwie, wow, Tatum, what the fuck. Deswegen, keine Ahnung, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus.
Das halte ich für den richtigen Ansatz. Aber man kann ja zumindest konstatieren, dass die Option, dass Jason Tatum entweder gar nicht zurückkommt in dieser Saison oder sehr spät und sehr schlecht zurückkommt, das scheint ja gerade so ein bisschen vom Tisch zu sein. Also wenn mir diese Videos eines zeigen und wenn auch seine Aussage, dass er den Celtics vermittelt hat, dass er definitiv zurückkommen möchte, das ist für mich Beweis genug oder Anhaltspunkt genug, davon auszugehen, dass Tatum irgendwann nach dem All-Star-Break zurück sein wird. Und bei Tatum gehe ich dann davon aus, dass er auch relativ schnell auf einem relativ guten Level sein wird. Und das reicht in meinen Augen schon. Die Celtics, ich glaube, ich hatte sie auf jeden Fall, als ich meinen ersten Draft hier gemacht habe von dem Ranking, hatte ich sie zuerst an 11. Mit, ich glaube, 38, wenn ich mich richtig erinnere. Weil halt, da haben wir ja neulich auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, viele Leute, wenn ihr Lust habt, geht mal auf BKRF und schaut euch das Depth Chart der Celtics an. Ich glaube, viele Leute haben nicht auf dem Schirm, wie unfassbar schlecht dieser Kader, abgesehen von Jaylen Brown und Derrick White, ist. Jaylen Brown und Derrick White werden wahrscheinlich ziemlich am Rad drehen, werden eine riesige Usage haben, werden ziemlich krasse Counting-Stats auflegen. Zu wie vielen Siegen führt das, wenn deine beiden besten Spieler Jaylen Brown und Derrick White sind? Ich denke nicht zu vielen. Aber ich denke auch, dass die Celtics sich mit ihrer Spielweise, sie werden einen Haufen Dreier hochjagen, sie werden schnell spielen mit White und Brown und Pritchard und Co. Sie werden, denke ich, trotzdem eine halbwegs solide Defense aufs Parkett bringen, können einfach mit ihrer Identität, mit Madman Mazzulla an der Seitenlinie. Und dann, glaube ich, werden die sich schon irgendwo so in dieser knapp unter 500-Range mindestens mal halten können in diesem Osten. Und wenn dann Tatum zurückkommt für den letzten Monat oder sogar die letzten 2 Monate der Saison, dann sehe ich schon, dass dieses Team am Ende, ich glaube, für Top 6 wird es nicht reichen. Deswegen habe ich sie hier jetzt noch auf 8. Aber auch der Sprung zu meinem Platz 6 ist nicht crazy in der Sieganzahl. Also ich bin deutlich optimistischer, was die Celtics angeht, als ich es noch vor einer Woche war. Und vielleicht ist es ein bisschen zu viel Bias jetzt durch die Tatum-Videos. Aber ich sehe schon einen Weg, wie dieses Team am Ende der Saison dann doch gar nicht so schlecht dasteht.
Da stimme ich dir durchaus zu. Wir haben sie jetzt auch hier nicht großartig weit auseinander. Ich habe sie bei 40 Siegen und 40 Niederlagen, die Betting Line liegt bei 40,5, also genau in der Range, wo wir beide sie haben. 500 plus minus ein paar Siege. bei mir sind sie auch nicht unendlich weit weg von dem sechsten Platz, der direkter Playoff-Einzug bedeutet. Ich habe meinen sechsten Platz bei 45 Siegen und ich sehe sie jetzt bei 40. Also da kann einiges passieren. Mein sechster Platz ist auch bei weitem nicht über alle Zwölfe, der haben.
Ja, dann haben wir den gleichen sechsten Platz und ich habe sie auch mit 45 Siegen. Interessant. Also vermute ich jetzt mal.
Sehr interessant. Also das kann über viele Teams gelten, dass sie nicht über alle Zweifel erhaben sind. Aber
ja, stimmt.
Wir schauen dann, wenn wir da sind. Also bei Boston ist es möglich, dass, so wie ich, sie gar nicht erst im Play-in landen. Es ist möglich, dass sie hinten im Play-in landen. Es ist möglich, dass sie vorne im Play-in landen. Und es ist möglich, dass sie als Sechster noch reinrutschen. Es würde mich sehr, sehr schocken, wenn sie Fünfter oder besser werden. Es würde mich genauso schocken, wenn sie irgendwo in dieser Hornets-Region bei 31 bis 35 Siegen landen, 500 plus minus ein paar. Und das gilt für sie. Und das gilt genauso für mindestens noch die drei Teams, die ich davor habe, wenn nicht sogar auch noch für meinen siebten Platz. Das sind alles Play-in-Teams, die im Best-Case Sechster werden, im Worst-Case Elfter. Und irgendeiner musste jetzt halt hier bei mir auf 11 landen. Ich habe, wie gesagt, meinen 10. bei genau der gleichen Bilanz und meinen 8. und 9. bei einem Sieg mehr. Da müssen wir jetzt nicht groß diskutieren, warum das Team besser ist als das andere. Das sind alles Teams auf einem gleichen Level. Und jetzt spielerisch, kadermäßig zu den Celtics. Ich glaube, dass die Frontcourt-Rotation ein Witz ist. Ich glaube, dass man sehr, sehr viel darauf setzt, dass ein Peyton Pritchard gute Schritte macht. Ich glaube, Jaylen Brown wird sein blaues Wunder erleben, was bedeutet, die erste Option eines Teams zu sein und auch dementsprechend verteidigt zu werden. Ich hatte ein Video gemacht vor Jahren mal, wie viel einfacher das Leben von Jaylen Brown ist als zweite Option, als jemand, der nicht vom besten defensiven Perimeter-Guy des Gegners verteidigt wird, als jemand, der nicht die primäre Aufmerksamkeit der Defense bekommt und gegen den nicht primär gegameplant wird. Und wie viel schwerer das Leben von Jason Tatum ist. Ich glaube, es wird zu einem Problem, dass Brown jetzt eine Rolle nach oben rückt und accidentally important at work auf einmal sehr, sehr important at work wurde. Und ich glaube auch, dass es für jemanden wie ein Derek White eine sehr, sehr große Umstellung wird, auf einmal die Nummer 2 zu sein. Und wenn JB auf der Bank sitzt, dann teilweise die Nummer 1 der Offense zu sein. Und das sind Jaylen Brown struggeln wird in dieser Rolle und dass aber auch ein Derek White struggeln wird in dieser Rolle. Und durch diese Tatum-Verletzung auf einmal Spieler, die sehr, sehr komfortabel als zweite, dritte, vierte Option waren, jetzt auf einmal hochgerückt sind und mehr machen müssen und in dieser Rolle es struggeln werden. Und deswegen sehe ich Offensivprobleme, Defensivprobleme, aber es sind immer noch die Celtics irgendwo. Und die werden nicht katastrophal sein, sondern in meinen Augen irgendwo bei 500. Und das gilt auch für das Team, was ich auf 10 habe, und was auch aufgrund einer großen Verletzung dort gelandet ist, und das sind die Indiana Pacers.
Die habe ich auch auf 10, und zwar mit 40 Siegen. Was sagtest du gerade?
Ich auch
mit 40? Ja, okay.
Genau. Gut. Boston bei 40, Indiana bei 40 und dann meine nächsten beiden bei jeweils 41.
Dann lass uns doch die Pacers ganz kurz abhaken und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Raptors, weil das ja dann in dieser Range unsere größte Diskrepanz zu sein scheint, wenn sie nicht groß ist. Ja, Indiana, ich überlasse gleich dir wieder das Wort. Ich denke, dass die Center-Rotation ist halt ein riesiges Fragezeichen mit Isaiah Jackson, J-Half und wenn wir da James Wiseman noch mit reinnehmen wollen. Die Frage ist halt, wie sieht dieses System ohne Halliburton aus? Ich würde davon ausgehen, dass sie trotzdem versuchen werden, den gleichen Basketball zu spielen, ähnlichen Basketball zu spielen. Die Frage ist dann halt, wie gut können Nembhard und Siakam vor allem das Ganze schultern?
Wenn Mathurin in jeder Hälfte 9 von 9 aus dem Feld trifft, so wie jetzt in der Preseason gegen die Spurs, dann sollte man fein sein.
Dann passt schon. Und es spricht halt, selbst wenn jetzt Halliburton fit geblieben wäre, spricht eher viel dafür, dass dieses Team die 50 Siege aus dem Vorjahr, das waren nämlich ein Netrating Overperformance auf Platz 4 in der Liga. Sie hätten eigentlich 47 holen sollen, in Anführungszeichen, laut Netrating. Sie hatten, ich habe das letzte Woche schon erklärt, Location Effective Field Goal Percentage, wenn man von überall die Würfe, die man nimmt, wenn man da überall durchschnittlich treffen würde, dann hätte man diese Effective Field Goal Percentage, da waren sie auf Platz 24. In der tatsächlichen Effective Field Goal Percentage waren sie auf Platz 5. Also sie hatten ziemlich heißes Shooting, was zum einen natürlich einfach an der Shooting-Qualität eines Kaders liegen kann, was aber bei so einer krassen Overperformance in der Regel auch viel mit Glück zu tun hat. Ja, ich denke, bisschen ähnlicher Case wie bei den Celtics. So, dass dieses Team wird nicht schlecht sein. Ich glaube aber auch, dieses Team wird nicht gut sein. Ich denke, die Upside ist sogar noch deutlich niedriger als bei den Celtics, weil du halt nicht die Möglichkeit hast, dass Halliburton zurückkommt kurz vor Saisonende und man dann doch nochmal einen kleinen Run startet gegen Ende. Deswegen Platz 10 und 2 Siege unter 500 haben sich hier am richtigsten angefühlt für die Pacers. Und vielleicht schafft man dann ein Upset in diesen beiden Playing Games, landet in den Playoffs. Das könnte ich mir schon vorstellen bei diesem Team.
Ja, Halliburton unfassbar wichtig gewesen, aber auch Miles Turner. Man hat ja nicht nur Halliburton verloren, sondern auch Turner. Das geht bei der ganzen Verletzungsgeschichte so ein bisschen unter.
Ja.
Man wird nicht scheiße sein. Rick Carlisle ist immer noch da. Das System ist da. Die Kernspieler, abgesehen von Halley und Turner, sind immer noch da. Aber 10 Siege weniger ohne diese beiden hat sich schon richtig angefühlt. Im Best Case kann man als Sechster reinkommen. Im Worst Case rutscht man irgendwo in diese mittleren 30er ab und rauscht komplett vorbei am Play-In. Aber realistisch ist schon, dass man irgendwo in dieser 8er bis 10er Region landet und ein 500-Team ist.
Ich guck gerade mal kurz, was man für Net-Rating hatte ohne Halliburton und ohne Turner auf dem Feld. Das würde mich jetzt spontan interessieren. Ja, minus 0,8. Also so genau jetzt in der Range, so knapp unter 500, in der wir sie jetzt mit einer trotzdem soliden Defense. Und ich denke, das ist realistisch, dass man die auch tatsächlich hat. Und aber mit einer ziemlich schlechten Offense. Und ich denke, auch das ist zu erwarten. Also so ungefähr da, wo wir sie jetzt predicted haben, wären sie auch letztes Jahr gelandet, ohne Halliburton und ohne Turner.
Ja, Toronto. Oder wie die Einheimischen sagen, Toronto. Ich habe gehört, man spricht das zweite T nicht mit. Toronto.
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 Mach du gerne den Case. Bei mir? Also letztendlich, ich dachte, unsere Diskrepanz wäre größer. Also du hast sie jetzt mit 41, ich mit 39. Bist du ein bisschen dann doch abgekühlt bei deinem Raptors-Optimismus oder?
Gar nicht, aber ich habe sie halt verglichen mit den anderen Teams.
Okay.
Und bei dem Vergleich sind sie halt nicht allzu gut weggekommen. Das ist so, wenn du sagst, ey, der Spieler muss Top 20 sein oder Top 10 sein und dann sprichst du den Namen durch und dann fällt dir auf, es kann halt nicht jeder Top 10 sein. So, du hast halt da noch nur 10 Spots. Und als ich dieses Raptors-Video gemacht habe und sie sehr gelobt habe, habe ich halt diese Übung gemacht, ohne die anderen Teams mit einzubeziehen. Ich halte genauso viel von den Raptors wie vor einem Monat, als das Video kam. Aber wenn ich sie dann vergleiche mit Miami, mit Milwaukee, mit Detroit, mit den Magic, mit den Hawks natürlich, von den Knicks und Cavs muss man gar nicht reden. Schwierig. Toronto hat, glaube ich, den besten Kader seit einer Weile. Ich mag die Starting Five. Ich mag Scotty Barnes, Emmanuel Quigley, RJ Barrett, Jakob Poeltl. Einen habe ich vergessen. Wen habe ich vergessen?
Ingram?
Brandon Ingram mag ich sehr. Hat mir auch gut gefallen, was jetzt in der Preseason bisher gezeigt hat. Ich mag die Bank. Ich mag ihr Coaching. Ich glaube, dass das ein gutes Team ist. Verweise hiermit auf mein Video zu ihnen. Mehr habe ich jetzt gar nicht so grundsätzlich dazu zu sagen. Ich glaube, dass es eine Reihe von einfach guten Spielern sind. Und ich glaube, dass du jede Menge Lineups aufs Parkett bringen kannst, die offensiv und defensiv stark sind, die athletisch sind, die im Halbfeld und im Open Court spielen, wo du genug Shooting mit drin hast, wo du Creation auf allen Positionen hast, wo du Playmaking und Passing auf mehreren Positionen hast, Ballhandling. Ich glaube, das wird einfach ein grundsolides 500-Team sein. Punkt.
Punkt. Rede. wie die Jugendsprache sagt. Ich habe am Sonntagabend hatten wir unseren Fantasy, ich spiele Fantasy Basketball. Das wissen viele, glaube ich, tatsächlich gar nicht. Hatten wir unseren Draft. Und ich habe mir mit Emmanuel Quigley und Jakob Poeltl gleich zwei Raptors-Spieler entzückt gesichert. Und ich habe mich sehr, sehr aufgeregt, dass ich RJ Barrett nicht bekommen habe in dem Draft. Ich werde da übrigens diese Woche eine Mini-Solo-Supporter-Folge zu aufnehmen. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht und so ein bisschen meinen Fantasy-Draft recappen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das wird jetzt vermutlich nicht die eine Folge sein, für die ihr auf Patreon ins Team Double Step Back kommt. Aber wer weiß, kommt doch gerne trotzdem mal vorbei. Da erwarten euch einige coole Bonusfolgen. Unter anderem haben wir gerade besprochen, dass wir Richtung Wochenende oder am Wochenende unsere Awards-Picks raushauen wollen als Supporter-Folge. Also da lohnt es sich definitiv vorbeizuschauen und dann könnt ihr euch ja meine 20 Minuten über Fantasy Draft auch noch mit anhören. Was ich damit ausdrücken möchte, ich bin ein ähnlich großer Fan von, ich finde das gerade sehr schön von dir beschrieben, eine Aneinanderreihung oder was hast du gesagt, eine Reihe von sehr guten Spielern. Ich habe große, große Fragezeichen, wie diese Reihe von guten Spielern zusammen funktioniert. Gerade was den Backcourt und die Perimeter-Creation, nenne ich es jetzt mal, angeht. Ich glaube, dass da Barnes, Barrett, Ingram und sogar jemand wie Quickly schon ziemlich redundant sind in ihren Skillsets, was Offense angeht. Ich glaube, die Defense wird ziemlich geil sein. Da mache ich mir tatsächlich keine großen Sorgen. Mit Pöltl in der Mitte, mit vielen langen athletischen Dudes drumrum. Aber die Offense und das Zusammenspiel, der Fit von diesen ganzen Pieces, das möchte ich erstmal ein Weilchen sehen, bevor ich mich hier noch optimistischer sein lasse. Aber auch hier, wir sind ja im Endeffekt absolut nicht weit auseinander. So 39 zu 41, das kann genauso gut andersrum laufen. Mhm. Dann fehlen jetzt noch zwei in dieser 7 bis 11 Range. Wo hast du die Philadelphia 76ers einsortiert?
Ich habe sie bei genauso vielen Siegen wie die Toronto Raptors, und zwar 41. Ich glaube, das ist glatt 500. Die Batting Line noch kurz von Toronto war beziehungsweise ist bei 39,5.
Ja, und okay, stark.
Bei den Philadelphia 76ers bei 42,5, also auch nicht wirklich weit beieinander. Die Sixers sind, glaube ich, das Team, wo es am weitesten schwankt, hin und her gehen kann zwischen dem Best und Worst Case. Im Best Case ist das ein Team, was an der 50 Siegemarke kratzen kann. Im Best Case gehen die mit Heimvorteil in die Playoffs. Während ich bei Teams wie Toronto, Indiana, Boston, Miami, zu denen wir gleich noch kommen werden, sie auf diesem sechsten Platz sehe, sehe ich bei Philadelphia sie im besten Fall über Atlanta und über Detroit sogar noch und auf einer Höhe mit den Orlando Magic. Dieser Best Case beinhaltet, dass wir Joel Embiid regelmäßig sehen, dass Paul George ein Bounceback-Jahr macht, dass Maxi den nächsten Schritt macht, dass wir einen Jared McCain sehen, der anknüpfen kann an das, was wir von ihm letzte Saison gesehen haben, und ein JV Edge kommt, der All-Rookie-First-Team-Level-Basketball spielt, was ich ihm durchaus zutraue. Im Worst Case kommt man irgendwo da an, wo man letzte Saison wieder war, weil Embiid den Großteil der Saison verpasst, weil George kacke ist, weil Maxi vielleicht viele Spiele verpasst, nicht an das Level rankommt. McCain ja jetzt gerade auch schon wieder verletzt. Kann sein, dass er sich das ganze Saison, die ganze Saison über rumplagt mit Wehwehchen und Ausfällen. Dass Edge kommt, Probleme hat, in der NBA anzukommen. Dass man jetzt nochmal bei 24 Siegen landet, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber dass man irgendwo vielleicht bei 30 Siegen ankommt, im Worst Case. Das heißt, während ich bei vielen Teams Best Case sind 5 Siege mehr als realistisch, Worst Case sind 5 Siege weniger, würde ich bei den Sixers bei plus minus 10 sein. Ich habe sie bei 41, im Best Case sehe ich sie bei Anfang 50, im Worst Case bei Anfang 30. Realistisch ist das wahrscheinlich ein 500-Team, weil Embiid so semi viele Spiele verpasst, George so semi viele Spiele verpasst, Maxi mal spielt, mal nicht spielt, mal krass aussieht, All-NBA-Level mal abtaucht, McCain vielleicht für ein paar Wochen guten Basketball spielt, dann wieder ausfällt. Sehr, sehr schwer einzuschätzen, und ich kann mich hier nicht dazu durchreißen, sie komplett abzufeiern. Ich kann mich nicht dazu durchreißen, sie hier super pessimistisch zu sehen. Ich bin gespannt, wo du sie hast. Das hat sich richtig angefühlt, sie hier auf einem Level mit Boston, mit Indiana und Toronto zu sehen.
Ich habe sie, hast du sie auf Platz 9 dementsprechend, oder was ist denn die Platzierung bei dir? Ja, ich auch. Platz 9, 41 Siege. Dann sind wir da.
Clean.
Identisch. Ich hatte sie zuerst niedriger, sowohl was die Platzierung als auch was die Siege angeht. Ich hatte, glaube ich, sogar erst 36 oder so stehen, weil ich aus dem Bauch raus dazu tendiere, sehr, sehr pessimistisch zu sein. Ich bin halt einfach raus bei Embiid. Ich glaube nicht, dass er wahnsinnig viele Spiele machen wird. Ich glaube halt einfach nicht dran. Ich bin auch relativ raus bei Paul George, ehrlich gesagt, weil es, also die, der Fundus an Beispielen in NBA History, dass ein 36-Jähriger oder wie alt er ist, nach einer solcher Durchhängersaison, die er jetzt hatte, plötzlich wieder riesige Schritte nach vorne macht, ist halt einfach nicht gegeben. Also das passiert halt einfach nicht. 35 ist er, Entschuldigung, da wollte ich ihm natürlich nicht Unrecht tun. Aber zum einen spielt hier für mich mit rein, dass sie ihren Pick nächstes Jahr nicht haben, dass der 1-4 protected ist. und ansonsten nach OKC geht. Das heißt, wenn man jetzt je total scheiße in die Saison starten sollte und eine realistische Chance hat, so wie letztes Jahr in diesen ganz oberen Gefilden der Lottery anzukommen, dann könnte ich es mir schon irgendwo noch vorstellen, dass man wieder den Tank anschmeißt. Aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Weil ich halt vor allem glaube, dass selbst wenn ich nicht viel Hoffnung in Embiid stecke oder in George stecke, ein bisschen mehr von den beiden zu kriegen, das ist ja schon durchaus realistisch. Und dann sollte ein Team drumherum mit einer Guard-Rotation, natürlich angeführt von Tyrese Maxey, die ich sehr mag, mit echt guten Rollenspielern wie jetzt einem Oubre oder so, dann sollte das schon ein Team sein, das wenigstens bei 500 landet. Und das war so mein Gedankenprozess. Also ich hatte sie zunächst niedriger wegen Pessimismus, was Embiid und George angeht. Aber selbst wenn ich diesen Pessimismus habe, dann ist dieses Team ja trotzdem viel besser als letztes Jahr, wenn es halbwegs normal läuft. Und deswegen bin ich beim selben Ergebnis gelandet wie du.
Wunderbar.
Dementsprechend haben wir beide die Miami Heat auf Platz 7.
Das ist richtig.
Ich habe ihnen 43 gegeben, du?
Ich habe ihnen auch 43 gegeben. Es wird ein bisschen langweilig.
Ja.
37,5 ist die Betting Line. Also wir sind anscheinend Miami Heat Optimisten. Warum?
Sieht so aus. Und ich finde, das ist auch relativ schnell und leicht erklärt. Also erstens, ich glaube an Spoelstra und ich glaube an die Defense. Man hatte letztes Jahr eine Top-10-Defense. Ich sehe nicht so wirklich einen Grund, warum das dieses Jahr nicht auch wieder möglich sein sollte. Klar, die Offense wird strugglen ohne Tyler Hero am Anfang. Das haben wir ja schon besprochen. Und selbst wenn Tyler Hero jetzt nicht mehr dieses krasse Level von letztem Jahr hat, wird natürlich die Offense strugglen. Man hat letztes Jahr nur 37 Siege geholt, obwohl es laut Netrating eigentlich 42 hätten sein sollen. Das war die zweitgrößte Underperformance ligaweit. Und der Kader ist besser geworden in meinen Augen. Also man hat mit Haywood Highsmith und Duncan Robinson eigentlich nur zwei Rotationsspieler verloren. Dafür bekommt man Norman Powell, Precious Achiuwa, Simone Fontecchio und Rookie Kasparas Siakoustiónis, von dem ich ein großer Fan bin, rein. Der Kader ist besser als letztes Jahr. Der Kader ist tiefer als letztes Jahr. Ich glaube dran, dass wir einen kleinen Bounceback von Bam sehen offensiv. Und ich glaube, dann sollte dieses Team auch wieder in dieser knapp über 500-Range landen. Ich glaube, bei den Heat ist der Floor halt relativ hoch. Also der Floor der Heat ist hundertprozentig höher als der der Sixers, höher als der der Celtics und ich glaube auch höher als der der Pacers und Raptors. Das Ceiling wahrscheinlich nicht ganz so hoch, aber ja, es sind halt, am Ende des Tages sind es halt die Heat. So, es ist Spo, es ist Heat, es ist dieses vermaledeite Wort Heat Culture, aber irgendwo steckt ja da auch ein wahrer Kern drin. Und wie gesagt, es ist halt einfach ein Team, das letztes Jahr 42 Spiele hätte gewinnen sollen, erwartbar, und das jetzt in meinen Augen besser geworden ist.
Mhm. Sehe ich absolut auch so. Mit Spo haben sie den in unseren Augen besten Head Coach der NBA. Kyle Ware hat überragend bisher gespielt in der Preseason am beiden Enden des Parketts. Ich denke, Norman Powell wird individuelle Klasse reinbringen und passt perfekt in dieses System rein. Ich mag ihren Rookie sehr. Gibt wenig nicht zu mögen. Sicherlich die Tyler Hero Verletzung wird wehtun und könnte dazu führen, dass sie jetzt nicht optimal die Saison starten. Im Großen und Ganzen wird das wieder ein 500-Team sein, aber ich habe sie dann doch irgendwo zwischen meinem 6. Platz und den Plätzen 8 bis 11. Und ich traue ihnen durchaus zu, auch sogar im Best Case irgendwo bei 48, 49 Siegen anzukommen und sich mit Teams wie Atlanta und Detroit um den Heimvorteil zu streiten, wenn alles gut läuft. Kann natürlich auch genauso sein, dass man dann auf die hinteren Plätze des Play-ins abrutscht. Aber die Heat, ja, sie werden irgendwo da landen, wo sie immer landen in den letzten Jahren. Aber ich bin schon irgendwo optimistisch, dass die ganz guten Basketball spielen könnten und dass es ein ganz rundes Team wird.
Alright, dann mach doch gerne mal weiter mit Platz 5. Wir haben vorher schon festgestellt, mit Platz 6, Entschuldigung.
Platz 6, genau.
Wir haben beide da 45 Siege stehen. Hast du denn da auch die Milwaukee Bucks stehen?
Ich habe da auch die Milwaukee Bucks.
Alright,
die Betting
dann erzähl
Line,
uns doch mal,
lass
warum.
Mich raten, dürfte vielleicht ein bisschen niedriger sein. 42,5. Also wir sind beide auch Milwaukee Optimisten. Giannis macht dich in der Regular Season immer schon mal zu einem einigermaßen ordentlichen Team. Miles Turner hat in Kombi mit Giannis gut ausgesehen in der Preseason. Es freut mich sehr, dass Giannis endlich wieder einen athletischen Rimrunning Big da auch an seiner Seite hat, der gleichzeitig natürlich aber auch Spacing mit reinbringt. Sind die Bucks ein Contender? Nein. Aber auf die reguläre Saison, glaube ich, auch mit jemandem wie Doc Rivers, hast du immer einen gewissen Floor. Ich glaube, dass es hilft, dass man die eigenen Free Agents relativ günstig alle zusammen behalten hat, um zumindest so ein Grundlevel an Tiefe auch da zu haben. Und dann gibt dir Giannis halt 30 jeden Abend mit 10 Rebounds und 6 Assists. Und dann kommst du am Ende wahrscheinlich irgendwo in den Mid-40ern raus. Und ich habe sie hier als letztes Team, was direkt in die Playoffs reinkommt. Wird es eine Enttäuschung sein, wenn die Bucks als Sechster oder Siebter am Ende reinrutschen und dann in der ersten Runde gegen ein Team wie New York oder Orlando rausfliegt? Ja, aber das wird ein ganz ordentliches Regular-Season-Team schon sein, oder?
Genau gleicher Gedankengang ist. Also es gibt Punkte, die natürlich dagegen sprechen, dass der Supporting-Cast schon wahnsinnig schwach ist in meinen Augen, gerade auf den Guard-Positionen. Also dass du da halt mit Kevin Porter Jr. und Ryan Rollins deine Point-Guard-Position schmeißen musst. Da bin ich nicht wahnsinnig optimistisch, aber ich denke, wir werden eine Monstersaison von Giannis sehen. Man hatte die beste Dreierquote von allen Teams letztes Jahr mit über 39%. Da ist wahrscheinlich von auszugehen, dass das ein bisschen regressiert, aber selbst dann stimme ich in allem zu, was du gesagt hast. Ich denke, das ist ein solides Team. Ich denke, wenn Giannis jetzt nicht viel verpassen sollte, verletzungsbedingt, dann wird das ein Team sein, dass ich dann eben doch diesen kleinen Tick über der Bubble, die wir gerade besprochen haben, Miami, Boston, Philly, Indiana, Toronto, da sind die Bucks dann allein durch Giannis doch nochmal ein besseres Team. Ich bin tatsächlich sehr pessimistisch, was den Turner-Fit angeht, aber Preseason sah bislang gut aus, da hast du recht. Und da
was macht dich pessimistisch?
Ich glaube, dass er halt nicht gut genug mehr ist inzwischen als Shooter, als Stretch-Big. Also diese Idee von Giannis oder das, was wir eben gesehen haben die letzten Jahre, auch mit Brook Lopez. Ja, Turner hat ein bisschen einen schnelleren Release und schnellere Mechanics. Das war jetzt was ich an vielen Stellen gehört habe, dass Turner quasi der bessere Spacer wird sein können, weil er einen schnelleren Release hat. Aber hat aber in meinen Augen einfach nicht diese Shooting Gravity. Er hat nicht wirklich einen guten Pick-and-Roll-Playmaker an seiner Seite, mit dem er dann, also der ihn da gut in Szene setzen kann. Ich denke schon, dass es funktionieren. Und er ist in den letzten Jahren, hat er immer weiter abgebaut als Defensivanker, Rim Protector in meinen Augen. Also das wird schon funktionieren, aber ich erwarte mir jetzt tatsächlich keine Wunderdinge von dem Turner-Giannis-Frontcourt, muss ich zugeben. Zumal dann da noch Karl Kuzma daneben stehen wird.
Verstehe ich. Ich bin da optimistischer, dass das gut passt mit Turner und dass dir Turner vieles gibt von dem, was Brook Lopez dir gegeben hat, aber halt nicht humpelt dabei. Und das sollte schon ein gewaltiges Upgrade sein, gerade weil Athletik und Größe die großen Schwächen waren dieses Teams in den letzten 1 bis 2 Jahren. Und ich denke schon, dass er dahingehend sehr hilft. Sind wir sehr gespannt. Wird sicherlich nicht allzu lange dauern, bis ich dazu auch ein Video droppen werde. Ich muss mich jetzt echt zurückhalten gerade. Ich sehe ein Spiel mit Wemby, wo er wie Shaq spielt. Ich denke mir so, komm, boah, es ist nur Preseason. Wir haben halt nur 4 Minuten von Turner und Giannis zusammen gesehen. Das reicht nicht für ein Video. Denke ich mir so, ah komm, machst du jetzt ein ganzes Video, wo eigentlich nur 3-4 Minuten zusammenkommen und dann muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen. Oder machst ein Video, wo ich über 5 Themen gleichzeitig spreche? Schwierig. Ich werde sicherlich ein paar Wochen mir das angucken, aber dann wird relativ bald auch ein Turner bei den Bucks, Turner plus Giannis, Video kommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich freue mich. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Und jetzt freue ich mich auf die Top 5. Es wird spannend. Ich frage mich, wann ich meine Atlanta Hawks eventuell jetzt verteidigen muss, weil sie kommen bei mir nicht auf 5.
Bei mir schon.
Okay. Mit wie viel Siegen denn?
47, was
okay.
Genau passt mit der Bettingline, die ist bei 46,5. Dass sie auf Platz 5 sind, ist nichts gegen Atlanta. Ich mag einfach die anderen 4 Teams, gerade auf die Regular Season bezogen, nochmal deutlich mehr. Wobei ich sagen muss, mein Platz 4 hat einen einzigen Sieg mehr und dann ist eine kleine Lücke zum dritten. Also Platz 4 und Platz 5 sind hier sehr, sehr nah beieinander und ich würde jetzt niemals sagen, oh nee, also das eine Team ist besser oder schlechter aus den und den Gründen, sondern die sind auf einem Level. Einer muss am Ende halt auf Platz 4 landen, der andere auf Platz 5. Du kannst gleich sehr positiv dann über die Atlanta Hawks reden. Wie gesagt, bei mir liegt es eher daran, dass ich die Top 4 dann noch ein bisschen mehr mag.
ähnlich bei mir. Also dann hast du ja dementsprechend die Pistons auf 4 mit 48, richtig?
Genau.
Und ich habe die Pistons auf 5 mit 47, also da sind wir sehr nah beieinander. Und ich habe ein bisschen den Hawks-Optimismus angeschmissen und habe sie auf 4 mit 50. Also ich glaube, und das habe ich auch so mit Jonathan unter anderem in der Jeden Tag NBA-Preview erörtert, ich glaube, dass die Upside dieses Teams enorm hoch ist. Also ich finde den Fit von Porzingis vor allem, aber auch von Nikhil Alexander-Walker von der Bank wahnsinnig gut. Ich denke, dass der Best Case der Hawks sogar gut und gerne in diese Top 3 reinstoßen kann. Aber die Fragezeichen sind natürlich auch größer als bei Detroit, gar keine Frage. Vor allem, was Porzingis angeht. Also ich persönlich glaube, dass wir eine leicht verbesserte oder leicht Bounceback, wenn man so nennen kann, Saison von Trae Young sehen werden, was die eigene Scoring-Effizienz angeht. Ich glaube, dass er für Drives und für Kickout-Game mehr Platz haben wird. Ich glaube, dass defensiv Porzingis gegenüber Capella ein viel, viel größeres Upgrade ist, als viele denken, als viele glauben, weil Capella halt einfach bei aller Liebe kein guter Defensivcenter mehr war letztes Jahr. Und Porzingis ist halt der viel bessere Rim Protector. Ich habe das alles runtergebrochen. Wenn ihr Bock habt, hört da gerne mal rein bei Jonathan, wenn ihr wirklich ausführliche Hawks-Takes von mir hören wollt. Oder auch bei den Kollegen vom Airball-Podcast, da haben wir auch über die Hawks gesprochen. Ich bin sehr optimistisch. Es war eins der großen Probleme, dass man eine irre hohe Quote aus der Midrange zugelassen hat. Ich glaube, da hilft Porzingis in der Drop-Big-Coverage im Vergleich zu Capella, weil er einfach länger ist. Sein Shooting, seine Gravity, sein Spacing, sein Pick-and-Pop-Game zusammen mit Trey, ich denke, das wird alles fantastisch funktionieren. Aber es ist halt Kristaps Porzingis und da muss man natürlich das Fragezeichen haben, wie fit ist er, wie viele Spiele macht er. Deswegen ist der Floor der Hawks definitiv tiefer als der Floor der Pistons, weil bei den Pistons, denke ich, haben wir einfach vieles, was dieses Team ausmacht, gesehen letztes Jahr und ich zweifle auch nicht groß dran, dass sie vieles davon bestätigen können. Ich bin einfach bei den Hawks, wenn wir vielleicht mal grob sagen, Best Case vielleicht 54 oder so, Worst Case 45, 44, sowas grob aus dem Bauch raus, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich bei Jonathan damals gesagt habe, dann bin ich einfach ein bisschen näher dran am Best Case und deswegen habe ich ihnen hier die runden 50 gegeben. Aber wie gesagt, wenn die Hawks am Ende mit 46, 47 auf Platz 5 landen und die Pistons dafür mit 48 bis 50 auf Platz 4, dann bin ich auch absolut nicht geschockt.
50 geht dann bei mir schon relativ nah an den Best Case ran für Atlanta. Ist jetzt nicht unendlich weit weg von meinen 47, aber 50 Siege, das fühlt sich schon dann nach einem riesen Erfolg an für Atlanta, die letztes Jahr 40 geholt haben. Das wären dann 10 mehr, klar. Sie sind einer der großen Gewinner der Offseason, was natürlich zum einen mit dem Trade zu tun hat, den sie mit den Pelicans gemacht haben, aber selbst spielerisch auf die kommende Saison bezogen, wenn wir mit einbeziehen, die Free Agency-Verstärkung zum einen, aber natürlich auch zum anderen, dass sich junge Spieler wie Jalen Johnson, wie Dyson Daniels, wie Risa Shea natürlich weiterentwickeln, Trae Young auch noch nicht in seiner Prime ist. Also ich erwarte hier auch deutlich mehr Siege, aber 50 fühlt sich schon sehr nah auch an einem Best Case an. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass Heimvorteil auf jeden Fall drin ist in der Postseason und damit entsprechend auch womöglich ihre erste gewonnene Playoff-Serie dann seit 2021, wo man dann ja in den Conference Finals war.
Alright, hast du noch ein paar Gedanken zu den Pistons?
Ich habe einige Gedanken zu den Pistons. Ich habe neulich eine kleine Preview auf ihre Saison auch auf YouTube hochgeladen, also zu einigen Teams, über die wir heute sprechen, zu den Raptors, zu den Pistons, zu den Magic, kam Previews. Ich habe auch in der neuen Ausgabe der Basket, die jetzt seit letzter Woche Mittwoch dann auch im Handel ist, in jedem Kiosk zu finden, in den großen Supermärkten, natürlich auch online zu bestellen, ist ja ganz kurz Werbung, habe ich eine Preview geschrieben über die Orlando Magic vor einer Weile schon. Der Artikel wird natürlich um einiges eher geschrieben, als die Ausgabe dann droppt, aber da hat sich dann seitdem auch nichts groß getan. Aber wir kommen ja gleich dann noch zu den Orlando Magic, die sind halt auch nur eines der Teams, über die ich dann auch auf YouTube entsprechend was gemacht habe. Unter anderem, wie angesprochen, zu den Detroit Pistons, um die es ja gerade geht. Ich habe sie bei 48 Siegen. Ich glaube, dass sie eine richtig, richtig gute Saison haben werden. Kate Cunningham rückt wieder ein Jahr näher an seine Prime ran, kann vielleicht auch aus den Fehlern und Erfahrungen der letzten Saison lernen. Man hat dann in den Playoffs doch auch schon gesehen, wie Defenses ihm das Leben schwer machen können. Ich hoffe, dass er ähnlich wie der Ant-Man ein besserer Post-Up-Spieler wird. Ich glaube, dass die jungen Spieler Jaden Ivey, Jalen Duren, Ossar Thompson, der krass unterbewertet ist, gerade auch im Vergleich zu seinem Bruder Ron Holland, dass das Spieler sind, die sich wirklich, wirklich weiterentwickeln können. Und im Best Case hast du Cunningham, der eine MVP-Level-Saison spielt, zumindest in der MVP-Konversation. Du hast einen Breakout von 1 bis 2 bis 3 dieser jungen Spieler. Und warum sollten dann nicht 48 Siege drin sein? Ich meine, man hat letzte Saison 44 geholt. Fühlen sich jetzt 4 Siege mehr für die Pistons irgendwie unverschämt an? Ich finde nicht. Die Bellingham ist bei 45,5. Das finde ich relativ wenig. Also wenn ich jemand wäre, der wettet, was ich nicht bin und was ich auch keinem empfehlen würde, dann würden sich 45,5 für die Pistons eigentlich relativ gut anfühlen. Also dann
ja, definitiv. Zu wetten, also ich bin bei 47. Also ich bin bei 47 und ich würde mich jetzt nicht als großartigen Pistons-Optimisten bezeichnen. Also nö. Ja, definitiv.
Also im Best Case auch hier, Heimvorteil ist locker drin und im Best Case gewinnen die 52, ja. 53 Games, wenn alles gut läuft. Also die Foundation ist da. Klar, Dennis, der Abgang tut ein bisschen weh, aber das lässt sich locker verkraften. Und alleine aufgrund vom internen Development. Und ich mag halt auch Duncan Robinson, der das Shooting-Problem nicht alleine beheben wird. Aber ich glaube, er mit seiner Gravity und der Creation, die wir jetzt zuletzt noch in Miami gesehen haben, wird er diesem Team sehr, sehr weiterhelfen. Cade sah fantastisch aus in der Preseason, hat jeweils 18 gedroppt in seinen jeweiligen Hälften, den er gespielt hat. Warum nicht? Ich mag Detroit und ich glaube, es geht nur in eine Richtung für sie und die ist steil nach oben.
Das glaube ich und hoffe ich doch auch. Wie gesagt, es sind jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme fast genau 2 Wochen. Dann werde ich in Detroit in der Arena stehen und sie sehen. Und zwar gegen eins der 3 Teams, die wir jetzt hier noch nicht besprochen haben. Im Osten, Plätze 2 und 3. Das war für mich eine nicht ganz so leichte Entscheidung. Ich habe mich am Ende für die New York Knickerbockers auf Platz 3 entschieden mit 54 Echt? Siegen. Ja.
Okay. Für mich war es relativ easy, hier die Magic auf 3, die Knicks auf 2 und Cavs auf 1 zu haben. Und es ist auch jeweils eine Lücke zwischen diesen Teams.
Okay, okay. Wie viel hast du den Magic denn gegeben?
51.
Okay, ich 55. Dann bin ich bei dem Magic Whoa. Offensichtlich ein bisschen optimistischer.
Das fühlt sich sehr, sehr optimistisch an.
Ich glaube einfach, dass die Magic ein brutales Regular-Season-Team sein werden. Ich glaube, die Defense wird wieder überragend. Ich glaube, die Offense wird durch Improvements von Paolo, von Franz und durch die Addition von Desmond Bain wird die Offense automatisch besser werden. Ich glaube jetzt auch nicht dran, dass das hier irgendwelche Top-10-Offense-Sphären oder sowas annimmt, auf gar keinen Fall. Aber wenn die Offense sich verbessern kann, selbst auf Durchschnittslevel, und die Defense in der Top 3 bleibt oder in der Top 5 bleibt, dann ist es halt ein richtig, richtig gutes Team. Und da glaube ich dran.
Okay, also sie haben 41 geholt letztes Jahr. Die Over-Under ist bei 51,5. Hast du sie dann im Best Case bei 60 Siegen? Oder glaubst du einfach, dass sie ihren Best Case erreichen?
Ich glaube, dass die 55 schon sehr nah dran sind am Best Case. Also ich glaube, im Best Case würde ich nicht über 57, 58 gehen. Okay. Aber ich würde halt im Worst Case wahrscheinlich auch nicht unter 50 gehen. Also ich glaube, außer man hat halt nochmal so kapitales Verletzungspech wie letztes Jahr, wovon ich halt einfach nicht ausgehen möchte in solchen Previews, dann glaube ich, ist der Floor dieses Teams durch die Offense, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Offense, man hatte Platz 26 im Offensivrating letztes Jahr. Das wird nicht nochmal so scheiße sein. Da würde ich wirklich meine Hand für ins Feuer legen, wie man so schön sagt. Und ich würde auch meine Hand für ins Feuer legen, dass die Defense wieder ziemlich geil sein wird. Und deswegen ist der Floor, glaube ich, vielleicht bin ich ein bisschen zu optimistisch, das kann sehr gut sein. Aber ich glaube, dass der Floor dieses Teams halt sehr, sehr hoch ist.
Denke ich auch. Also jedes Team, was eine Top 3, Top 4, Top 5 Defense hat dadurch schon mal irgendwo so einen gewissen Floor, weil du dich einfach auf deine Defense verlassen kannst und Shooting, Offense kann kommen und gehen Abend für Abend, aber so dieses defensive Fundament zu haben Abend für Abend, das kann dir schon sehr helfen, gerade in so einer regulären Saison. Du hast
die Schablone, sorry, dass ich unterbreche, die Schablone wären so ungefähr die Clippers von letztem Jahr. Die hatten die drittbeste Defense Und die hatten mit Platz 15 eine genau durchschnittliche Offense. Und die hatten dementsprechend das 8-beste Net-Rating der NBA, haben ihr Net-Rating sogar noch ein bisschen unterperformt, hätten 52 Spiele gewinnen können und haben 50 gewonnen. Das ist für mich so der, also diese 52-53 ist so der erwartbarste Case, finde ich, für die Magic. Und da bist du ja auch ungefähr gelandet. Und anscheinend bin ich dann halt noch so ein Tick optimistischer obendrauf.
Bei mir haben die Magic die 7. beste Bilanz der NBA mit ihren 51 Siegen. Vieles von dem, was du gerade gesagt hast, kann ich so zu 100% unterschreiben. Also, dass man nochmal so absurdes Verletzungspech hat, ist sehr unwahrscheinlich. Man hat sich in der Offseason stark weiterentwickelt mit dem Trade für Bane. Jace Richardson spielt absurd gut bisher in der Preseason, sieht fantastisch aus und scheint genau das reinzubringen, was das Team braucht. Und da kann man natürlich auch noch Schritte erwarten von Franz, von Paolo. Tristan spielt überragend bisher in der Preseason, gefällt mir richtig gut auch in dieser Creator-Rolle. Das wird ein gutes Team sein. Defensiv fantastisch, offensiv zumindest durchschnittlich. Ich weiß nicht, wie große Sprünge wir von Bincaro und Wagner erwarten können. Bei Franz hängt es natürlich sehr vom Wurf ab. Bei Paolo wird es ihm sicherlich, denke ich, schon sehr helfen, dass das Spacing einfach besser sein wird. Wie viel da jetzt von ihm selber kommt in Sachen Shot Selection, Kontakt kreieren, im Attack-Mode sein, richtige Reads machen, die Kollegen auch besser machen. Das wird dann über das Ceiling von ihm jetzt in der kommenden Saison entscheiden. Der Floor und das zu Erwartbare hat sich auf jeden Fall erhöht, weil die Magic den Fokus darauf legen, Off-Ball-Movement, Spacing zu verbessern und ihm da immer wieder auch Freiräume und Platz zu verschaffen. Die Magic werden richtig, richtig, richtig gut sein. Da gibt's, denke ich, keine Zermeinung. Für mich ist der Best Case irgendwo diese 55, 56 Siege. Im Worst Case hast du halt wieder Verletzungen und landest irgendwo in den Mid-40ern. Ich habe sie halt hier bei 51 und auf Platz 3. Wenn sie am Ende 51 gewinnen, das ja fühlt sich dann schon gut an. Nicht nach einem Riesenerfolg, auch nicht nach einer Katastrophe, sondern ja, das war irgendwo so zu erwarten. Heimvorteil in den Playoffs und dann entsprechend hoffentlich auch mal wieder eine gewonnene Erstrundenserie. Also ja, wenn die Magic so Anfang der 50er landen, eine Playoff-Serie gewinnen und dann in der zweiten Runde dann gegen die Cavaliers oder Knicks ausscheiden, fühlt sich das nach einer guten Saison und dem nächsten Schritt für dieses Team an.
Yes, sir. Dementsprechend, ja, wobei weiß ich gar nicht, ich habe die Knicks mit 54 Siegen. Bin ich dann überhaupt pessimistischer?
Ich habe die Knicks auch bei 54 Siegen.
Ja, okay, dann sind wir
noch
da.
Vegas hat sie bei, lass mich gucken, 53,5.
Ja, letztes Jahr laut Netrating 53,4. Sie haben es ein bisschen underperformed, oder deutlich underperformed, mit ihren 51 Siegen am Ende. Das ist ein kleiner Fortschritt, den ich Ihnen hier zuschreibe oder den wir Ihnen hier zuschreiben. Ich denke, dass das dann so ungefähr auf das rausläuft, was wir letztes Jahr schon von diesem Team gesehen haben. Ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis Mike Brown seine neue Offense oder seine zumindest in Teilen neue Offense wird implementieren können. Auf der anderen Seite ist es einfach ein wahnsinnig gutes Team in der Spitze, das in der Breite viel, viel besser geworden ist durch die Addition von Clarkson, von Yabusele. Und wen vergesse ich noch? Haben noch mal jemanden dazu geholt.
Brockton.
Das ist einfach ein richtig, richtig, richtig gutes Team, das ich jetzt trotzdem hier nicht wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, sie in Richtung 60 zu schieben oder in ein Tier mit den Cavs zu packen, hat, wie gesagt, einfach damit zu tun. Ich denke, mit Mike Brown an der Seitenlinie wird sich das ein bisschen erstmal einspielen müssen. Ich denke, dass die Starter nicht mehr ganz so krasse Minuten gehen werden wie noch unter Thibodeau, was dann wahrscheinlich auch dazu führt, dass es ein bisschen schlechter wird, in Anführungszeichen, dieses Team. Aber 54 hat sich dann gut angefühlt und wäre ja bei mir auch Platz 2, wenn ich nicht optimistischer wäre bei den Magic.
Ähnliche Gedanken. Ich glaube, die Knicks werden richtig Spaß machen. Man hat eine klasse Starting Five. Man hat eine starke Bank im Vergleich zum letzten Jahr. Mike Brown als neuer Head Coach wird sie in meinen Augen zur besten Offense der NBA coachen. Frage ist, wie das defensiv funktioniert. Viel wird auch abhängen davon, ob Mitch Robinson fit bleiben kann und eventuell wie sich Hook Porty weiterentwickelt, damit einfach Towns nicht dauerhaft auf der 5 unterwegs sein muss. Sagt, ich glaube, dass Towns die meisten Assists seiner Karriere averagen wird. Ich glaube, dass die Knicks die statistisch beste Offense der NBA haben werden. Ich glaube, dass Brunson in der MVP-Level-Saison spielt und die meisten Catch-and-Shoot Würfe nimmt vom Volumen und der Frequenz her, seitdem er in New York ist, die Knicks werden unfassbar gut sein. Und im Best Case ist das für mich sogar ein Team, was an der 60er-Siege-Marke kratzen wird. Warum nicht? Also ich sehe keinen Grund, warum dieses Team viele Spiele verlieren sollte. Man hat die Chemie. Das ist jetzt auch nicht mehr das erste Jahr dann mit diesen Bridges, Ananobi, Kern. McBride ist ein junger Spieler, der sich noch weiterentwickeln kann. Towns ist dann jetzt in seinem zweiten Jahr in der NBA. Man wird Teams aus der Halle ballern, Abend für Abend. Für mich war es nicht schwer, sie hier über die Magic, Pistons und Hawks und so weiter und so fort zu stellen. Und ich fühle mich fast mit meinen 54 Siegen so, als ob das vielleicht sogar 1, 2, 3 zu wenig sind am Ende. Sie haben 51 geholt letztes Jahr. Ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass das, weil es war keine überragende Regular Season von ihnen. Das war eher eine Regular Season, wo man gesagt hat, boah, naja, ist man da jetzt so optimistisch in den Playoffs, so richtig geil war es nicht, auch offensiv, phasenweise hat sich das nicht so angefühlt, als ob das Team da an sein Limit kommt. Defensiv hat man immer wieder gestruggelt über weite Strecken. Ananobi hatte Phasen, wo es nicht lief. Bridges hatte Phasen, wo es überhaupt nicht lief. Dann hat man über einen Monat auf einmal aufgehört, dass Towns Brunson Pick and Roll zu laufen. Und es waren am Ende trotzdem 51 Siege ohne die Bank.
Mhm. Und underperformed vom Net Rating, wie gesagt.
Ja, also 54 fühlt sich schon wenig an. Und dass es unter 50 geht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich feiere dieses Knicks-Team. Ich glaube, sie werden überragend sein. Es würde mich nicht mal komplett schocken, wenn sie Erster werden am Ende.
Mich auch nicht, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass die Cavs vielleicht so einen Minischritt zurück machen. Das ist jetzt natürlich die große, also ich gehe sogar davon aus, dass die Cavs einen Schritt zurück machen. Wie viele Siege hast du den Cleveland Cavaliers, die letztes Jahr 64 Spiele gewonnen haben, dieses Mal gegeben?
60.
Ich Vegas auch, Mann, Alter.
Gibt ihn 56,5.
Was? Ja. Das ist sehr niedrig, finde ich.
Weil sie auch besser geworden sind. Sowohl vom Kader her in der Offseason, als auch jemand wie Mobley und jemand wie Garland. Das sind Spieler, die ja auch noch den nächsten Schritt durchaus machen können in ihrer Entwicklung. Gerade Mobley.
Ja, du hast eine ganze Saison Hunter.
Mhm.
Du hast Lonzo Ball dir reingeholt. Krass, okay. Das ist, finde ich, wirklich sehr tief. Ja, ich auch 60. Wir sind unerwartet im Gleichschritt unterwegs hier im Osten. Da siehst du mal. Mhm. Ja, was ist der Case dafür, dass dieses Team mit Blick auf die reinen Siege offensichtlich in unserer Meinung einen kleinen Schritt zurückgehen wird in der kommenden Saison?
Dass sie schon den Fuß sehr auf dem Gaspedal hatten und wirklich in der Regular Season all in gegangen sind und versucht haben, Teams auch richtig auseinanderzunehmen und Siegesserien aufzubauen. Ohne Rücksicht auf Verluste und ohne den Weitblick vielleicht dann auch Richtung Playoffs zu haben. Und ich glaube, dass diese Postseason-Erfahrung etwas ist, wo Cleveland, ähnlich wie OKC, die ja auch in 2-7-Game-Series mussten, vielleicht sagt, ey, wir fahren einen Gang runter und wir setzen nicht alles, was wir haben, drauf, 10-plus-Siege zu holen, mehrmals in der Saison 15-plus-Siege zu holen am Stück, sondern wir schonen unsere Spieler, wir behandeln nicht jedes Regular-Season-Spiel gefühlt wie ein Playoff-Spiel. Wir gehen jetzt nicht im Endspurt so super krass all-in. Also diese 64 Spiele letztes Jahr, das war schon ihr Limit. Und das ist durchaus der Best-Case dieses Jahr. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ey, ich gebe ihnen wieder 64, 65 Spiele als realistisch. Weil was ist dann der Best-Case? 70? Nie im Leben. Mhm. Ich glaube, der Best-Case dieses Cavs-Team ist, dass man wieder all-in geht und krasses Netrating hat und Teams wegballert und Mitte 60 Spiele holt. Und dann bin ich halt realistisch irgendwo bei 60 angekommen. Macht das Sinn?
Ja, schon. Ich würde sogar sagen, ich hatte einen ähnlichen Prozess. Ich glaube auch, dass das Team wieder mit Abstand das beste Team im Osten sein wird. Ich glaube aber, dass man vielleicht sogar ein bisschen Energie sich spart oder Pfeile im Köcher sich spart, wenn man so will. Und dass nach der erneuten Enttäuschung der Fokus nochmal deutlich mehr auf den Playoffs liegen wird. Und dann ist man mit 60 Siegen. Also ich kann mir, klar, wenn jetzt bei den Knicks alles perfekt läuft und bei den Cavs vielleicht ein bisschen der Wurm drin ist oder man Verletzungspech hat oder so, dann kann ich es schon irgendwo sehen. Aber in einem realistischen Rahmen sehe ich eigentlich nicht wirklich eine Welt, in der die Cavs nicht den Number One Seed haben. Und ob sie den dann mit 64 oder 60 haben, das wird im Endeffekt dann auch egal sein.
Hm. Alright, dann haben wir's.
Dann haben wir's, sind wir durch. Sehr schön. Dann waren wir doch, ja, wie gesagt, ganz schön im Gleichschritt unterwegs, wie wir erwarten. Noch einmal kurz der Recap, so wie letzte Woche auch. Ich habe die Cavs an 1, Magic 2, Knicks 3, Hawks 4, Pistons 5, dann diese, die Bucks noch auf 6, dann diese 7 bis 11 Bubble mit in dieser Reihenfolge Miami, Boston, Philly, Indiana und Toronto und dann auf 12 die Bulls, auf 13 die Hornets, auf 14 die Nets und auf 15 die Washington Wizards.
Ich habe die Cavaliers auf 1, dann die Knickerbockers, die Magic, Detroit und Atlanta auf 4 und 5 und dann Milwaukee auf 6, Miami auf 7, 8, die Raptors, dann die Sixers, Pacers und Celtics auf 11, kleine Lücke zu den Bulls auf 12, nochmal eine Lücke zu den Hornets auf 13 und dann die beiden schlechtesten Teams der NBA, die Wizards auf 14 und die Brooklyn Nets auf 15. Und jetzt habe ich noch eine Trivia für dich, dann hast du noch eine für mich, weil wir letzte Woche ausgesetzt haben, weil ich vergessen habe, dort eine mitzubringen. Ich habe eine, die passt gar nicht zum Thema, aber die fand ich ganz cool. Es sind zwei Fragen.
Okay.
Zur gleichen Sache. Erstens, was denkst du, wie viele Spieler in NBA History haben es geschafft, in 3 Jahrzehnten jeweils mindestens einen Titel zu holen?
Boah, ich sage 4.
Ich möchte gerne, dass du mir die Namen der beiden Spieler nennst, die das geschafft haben. Einer ist sehr machbar, der andere ist God-Level unmöglich.
God-Level unmöglich, so.
Bonuspunkte,
ein Titel gewonnen haben, nicht irgendwie Finals Run oder so, sondern Championship.
Championship.
Also bei vielen dieser Championship-Dinger denkt man an Robert Horry, aber ich glaube nicht, dass der, also der hat ja diese beiden Rockets-Titel mitgewonnen in der Jordan-Pause, das waren dann schon die 90er, dann hat er mit den Lakers und dann mit den Spurs, aber ich glaube mit den Spurs auch nur einschließlich 2000er. Das wären dann keine 3 Jahrzehnte, das wären dann nur 2 Jahrzehnte.
Robert Horry gelang das in 2 Jahrzehnten, sein erster Titel war 1994 und dann 95 mit Houston, dann hat er 99 und 2000 dann gethreepeated mit den Lakers und sein letzter war dann 2007 noch mit den Spurs. Ja. Also es sind viele, viele Jahre dazwischen, insgesamt 14, aber es sind nur 2 Jahrzehnte.
Ja, das gleiche bei Bill Russell, das waren ja 11 Titel in 13 Jahren, dann können sich ja diese 11 Titel logischerweise nicht auf 3 Jahrzehnte irgendwie erstrecken. Ich hatte gerade kurz an Danny Green gedacht, aber der hat seinen ersten Titel auch 2014 war das, glaube ich, mit den Spurs. Boah, gar nicht so. Kareem eventuell. Kareem ist doch, glaube ich, einmal Champ geworden. Also Kareem war halt ewig auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ist einmal Champ geworden mit den Bucks und dann viele Male mit den Lakers. Vielleicht hat sich das dann irgendwie noch in die... Aber ich glaube, das waren auch nur 70er und 80er wahrscheinlich.
Kareem war sehr nah dran, weil sein erster war in 1970-71. Mit Milwaukee, sein letzter war dann 88 mit den Lakers. Also er war 2 Jahre davon weg, um auch in 3 Jahrzehnten mal Meister zu sein.
Du hast gesagt, der eine ist einfach.
Ja, und du warst auch bei einigen der Spieler, die du gerade genannt hast, schon nicht so weit weg, also bei einem dieser Teams. Vielleicht ist es Tim Duncan.
Ah,
Tim
okay,
Duncan
okay, okay.
Gewann seinen ersten Titel in 98, 99, was damit in das 90er Jahrzehnt natürlich mit reinfällt. Dann gewann er ja 3 Titel dann in den 2000ern, 2003, 5 und 7 und dann 2014 nochmal.
Alright. Und der andere God-Level, gib mir die Ära. Oder also sag mir, in welchen 3 Jahrzehnten?
Das sind die 80er, 90er und 2000er gewesen, wobei es das letzte Jahr der 80er waren, das erste Jahr der 2000er.
Das letzte Jahr der 80er, das erste der 2000er.
Ich kann dir auch die 3 Teams nennen.
Also dann hoffe ich ja, dass ich's, also wenn du mir die Teams nennst, hoffe ich ja, dass ich's dann weiß.
Okay, seine ersten beiden Titel gewann er mit den Detroit Pistons.
Okay.
Nie als Starter, aber schon noch in einer prominenten Bankrolle.
Okay.
Power Forward Center. Dann gewann er in den 90ern mit den Bulls, an der Seite von Michael Jeffrey Jordan, und dann noch einmal in 2000 mit den Los Angeles Lakers, da dann aber auch wirklich nur End of Rotation, Garbage Time.
Das würde mich jetzt sehr, sehr ärgern, wenn ich das nicht, das muss machbar sein. Bad Boy Pistons, dann mit MJ.
11. Pick im 86er Draft.
Okay, also das hilft mir jetzt tatsächlich nicht sonderlich weiter.
Ich kann dir seine Highschool nennen.
Ja, gerne.
Die Carnegie in Brooklyn. Carnegie High School in Brooklyn, New York.
Ich gehe gerade so diese Rollenspieler von den 2000er Lakers Team. Die habe ich, glaube ich, gar nicht so schlecht im Kopf. Aber das waren dann halt auch so Robert Horry, Ron Harper, Derek Fisher, die waren ja alle nicht, Rick Fox, die waren alle nicht bei den Pistons, also waren nicht bei den Bulls und erst recht nicht bei den Pistons. Okay, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeiner dieser, ich habe sogar ein Gesicht im Kopf, aber mir fällt der Name nicht ein, so ein
John Big Sally. War das, ne?
So, ja, okay. So ein Backup Big, okay. Mhm. Ja, der wäre ich nie im Leben, wäre ich da drauf gekommen. Okay. John Sally, interessant. Geile Frage.
Danke, fand ich auch.
Ich hoffe, dass meine auch nicht schlecht ist. Ich bin über Trae Young draufgekommen, also so ein bisschen im Thema. Lau auf Trae Youngs BKRef-Seite kommt nämlich diese schöne Übersicht, Trae Young became the fourth player in NBA History, was dann aber halt nicht gestimmt hat. Also manchmal ist es ein bisschen komisch, wenn man dann bei Stat halt wirklich reingeht und sich das anguckt, was dann da behauptet wird, dann stimmt's halt manchmal auch einfach nicht. Die Prämisse war, Trae Young war der vierte Spieler in NBA History, der eine Regular Season mit mindestens 29 Punkten und mindestens 9 Assists pro Spiel beendet hat. Das hat nicht gestimmt, da gab es dann doch noch ein paar davor. Dann dachte ich mir spontan, hey, ich gehe da mal auf die Playoffs. Ich suche also das ist 8-mal passiert und es waren tatsächlich 8 verschiedene Spieler, also es hat auch niemand mehr als einmal geschafft. Die 8 Spieler, die in einem Playoff-Run, das können nur 5 Spiele sein, das können aber auch viele, viele Spiele sein, mindestens 29 Punkte und mindestens 9 Assists pro Spiel aufgelegt haben.
Also LeBron muss dabei sein.
Ja, Bonuspunkt, wenn du mir das Jahr nennen kannst.
Ein statistischer LeBron-Playoff-Run, wo eigentlich immer alles vertreten ist, 2018.
Richtig, 34 Punkte und 9 Assists im Schnitt in 22 okay. Spielen.
Luca,
willst du das Jahr auch probieren?
Das Jahr, wo sie im Finale waren?
Nee.
Das Jahr, wo sie in den... Also entweder war es das Jahr, wo sie in den Conference Finals waren, oder das war eins dieser Erstrunden-Jahre in der Bubble, meinetwegen, gegen die Clippers.
Nee, es war im Jahr danach, 2021. Aber auch
okay,
da...
Okay, erste Runde,
das
sieben Spiele-Serie.
Genau. 35,7 Punkte und 10,3 Assists.
Wahrscheinlich war dann dieses 30,9 plus waren seine Averages immer in den ersten Halbzeiten.
Ich kann mal gerne kurz gucken, was er in den, also wie weit er entfernt war in den anderen Playoff Runs. In der Bubble war er bei 31 und 8,7, also sehr nah dran. In 2022 waren es nur 6,4 Assists, also da war er ganz schön weit weg. Und 2024 waren es dann 29 Punkte und 8 Assists, also auch nicht allzu weit weg.
Jokic, als sie Meister waren?
Richtig, 30 Punkte und 9,5 Assists.
Okay, wie viele andere aktive Spieler sind es denn noch?
1, 2. 3. Wobei.
Noch 3 aktive.
Noch 3 aktive, wobei der eine ist rein theoretisch im Moment nicht aktiv.
Aber Westbrook ist doch keiner von denen, oder?
Doch.
Als ob.
2017 in 5 Spielen mit
gegen
den
die Rockets
City
damals,
Thunder.
Erste Runde.
37,4 Punkte und 10,8 Assists.
Laber. Okay. Ja, da muss doch Harden, Embiid, sowas.
Tatsächlich nicht. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass Harden nicht dabei ist. Gucke ich gerne mal nach, wieso seine Playoff-Runs, wie weit er da entfernt war. Es wird ja höchstwahrscheinlich an den Assists. Also er hatte Er hatte tatsächlich nur zwei Playoff-Runs, in denen er über 29 hatte, nämlich 2019 und 2020. Und in denen lag er bei 6,6 Assists und 7,7 Assists. Und er hat nur einmal in seiner Karriere mehr als 9 Assists in den Playoffs. Und das war jetzt letzte Saison mit den Clippers. Und da war er natürlich nur bei 18,7 Punkten.
Mir fehlen also noch zwei aktive Spieler.
Ja.
Damn. Du denkst an Leute wie Steph, wo du da bedenkst, Alter, 9 Assists ist schon sehr utopisch. Wenn du an Chris Paul oder so denkst, da wird es dann eher an den Punkten scheitern. Vielleicht jemand wie Trey.
So, ja, kleine
First-Round-Series.
Kleine Falle quasi. Trae Young ist auch hier wieder dabei. Und zwar 2023, 29 und 10 in 6 Spielen in der ersten Runde.
Boston?
Ich oder meine, das war gegen Boston, ja.
Warte, also 2022 war es ja gegen Miami, wo die ihn ja da ab der Mittellinie getrappt haben. Da waren
genau, dann
auf jeden
müsste,
Fall nicht ganz
gute 23. Genau, 23 war gegen Boston, wo sie sogar 2 Spiele gewonnen haben.
Ja, da hat doch diesen crazy Game-Winner in dem einen Spiel.
Ja.
Mhm. Okay. Giannis hat doch auch nicht 9 Assists geaveraged, mal.
Nee.
Dame?
Jawohl.
Oh, gut.
2021, 6 Spiele. War das die Nuggets-Serie?
Das war die Nuggets-Serie, genau.
Ja. 34 Punkte und 10,2 Assists in 6 Spielen.
Okay.
Und dann sind noch 2 Nicht-Aktive dabei. Einer, dieser OG, also da kommst du auf jeden Fall auch drauf, wenn du willst. Der OG Triple-Double-Guy.
Oscar Robertson.
Genau, 1963, 31,8 und 9 Assists. Und den letzten würde ich dich jetzt auch noch versuchen lassen. Da sage ich dir die Saison dazu. Das war 2004, 2005. Aber auch nur in einer Serie 5 Spiele.
Allen Iverson.
Sehr schön.
Nice.
31 Punkte, 10 Assists für Allen Iverson in der ersten Runde 2005. Stark, stark, stark.
Danke, wir beide.
Dann machen wir den Sack zu. Freunde, vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten, fürs Reinhören. Nächste Woche werden wir uns hören. Droppen wir dann die Folge vielleicht sogar schon am Mittwoch?
Natürlich, wir warten dann nicht bis Donnerstag über unsere Opening-Night-Gedanken.
Genau, Mittwochmorgen nehmen wir auf über die beiden Games der Opening Night. Wir sehen die Lakers gegen die Warriors und wir sehen die Thunder gegen die Rockets. Also wirklich schöne, juicy Matchups der Western Conference direkt zur Opening Night. Die beiden Spiele werden wir so ein bisschen für euch unter die Lupe nehmen am Mittwochmorgen und werden das dann im Laufe des Mittwochs raushauen. Und dann müssen wir mal ein bisschen gucken, weil ich ja dann nach Amerika fliege an dem Samstag danach. Planen wir noch durch, wie wir es machen, eventuell vorproduzieren, eventuell, ich werde mein Mic auf jeden Fall mitnehmen, ihr werdet dann von dort auch hoffentlich akkreditierte Eindrücke kriegen aus den verschiedenen Arenen. Ich habe es ja schon mal angekündigt. Einmal Detroit, einmal Indianapolis, wenn es klappt mit Akkreditierung, gerne sogar zweimal Cleveland, einmal Chicago, einmal Milwaukee, das steht alles auf dem Programm. Da nehme ich euch sehr gerne mit ein paar Eindrücken. Ich werde mein Mic dabei haben, die eine oder andere Aufnahme bei Homie Nelson, irgendwo dann in irgendeinem Gästezimmer, keine Ahnung, wird drin sein. Das schauen wir einfach mal. Wir freuen uns riesig, in die neue NBA-Saison mit euch gemeinsam mal wieder gehen zu dürfen. Bis dahin, Freunde, wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns, wenn ihr wollt, diese Woche noch im Supporter-Feed. Schaut da gerne vorbei, patreon.com/doublestepback. Und ansonsten bis nächste Woche. Vielen, vielen Dank wie immer. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.